Apostelgeschichte, Kapitel 18. Halleluja. Wenn der Paulus nach Galatien zieht, aus seiner dritten Missionsreise, am Beginn seiner dritten Missionsreise, Gesundheit, kommt ein Mann namens Apollos nach Ephesus. Ephesus war die Hauptstadt der römischen Provinz Asien. Und es war wirklich eine bedeutende Stadt, die bedeutendste Stadt in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Letzte Woche haben wir gesehen, wie der Paulus auf seiner Rückreise von Korinth nach Jerusalem kurz Halt gemacht hat in Ephesus. Und dort in der Synagoge sich mit den Juden unterredet hat. Und die haben ihn gebeten, länger zu bleiben. Und er hat gesagt, okay, ich muss jetzt weg. Aber so der Herr will, werde ich zurückkommen zu euch. Vers 24, ein Jude aber mit Namen Apollos, aus Alexandrien gebürtig, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war im Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Und dieser fing an, freimütig in der Synagoge zu reden. Sehen Gottes Werk in Ephesus, haben gesehen letzte Woche kurz, war kurz der Paulus da, jetzt kommt Apollos. Apollos war aus Alexandrien. Alexandrien war die zweitgrößte Stadt der Welt damals, die zweitgrößte Stadt im Römischen Reich. Hatte auch eine sehr große jüdische Kolonie dort und eine riesen Bibliothek. Die hat man ausgegraben, die Bibliothek. Alexandrien war ein Zentrum wirklich von Bildung. Der Apollos war ein begabter Mann, ein gebildeter Mann, ein Fachmann im Alten Testament und er war darüber hinaus noch brennend und eifrig für den Herrn. Das ist eine gute Kombination. Und er lehrte über die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Interessant. Hat wahrscheinlich gelehrt, dass Jesus der Messias ist. Er war wahrscheinlich ein Jünger von Johannes dem Täufer. Und was hat Johannes der Täufer gepredigt? Er hat gepredigt, tut Buße, seid bereit, der Messias kommt. Dann als Jesus gekommen ist, hat er gesagt, seht das Lamm Gottes, das ihn wegnimmt, die Sünde der Welt. Hat Jesus identifiziert als den Messias. Apollos hat wahrscheinlich das weitergegeben, den Juden, dass Jesus der Messias ist. Ich glaube nicht, dass er gewusst hat von dem Tod und von der Auferstehung von Jesus. Aber er hat es weiter erzählt, was er wusste. Und das ist ermutigend. Manchmal denken wir uns, ah, ich weiß nicht genug, was soll ich schon weitergeben? Gib es weiter, was du weißt. Apollos hat weitergegeben, was er wusste, obwohl er einige wichtige Dinge noch nicht gewusst hat. Aber wir können immer das weitergeben, was wir mit dem Herrn persönlich erfahren haben. Und, der Herr kann uns gebrauchen. Haben wir den Keil noch da? Wir können ihn uns ansperren. Ich habe den Schlüssel da, kann aber keiner mehr aufs Klo. Vers 26. Immer gut, wenn man immer weiß, wo man ist, dass man den nächsten Vers liest. Als aber Priscilla und Aquila ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes genauer aus. Erinnert euch noch an Priscilla und den Aquila, das Ehepaar, das der Paulus in Korinth getroffen hat. Waren auch Zeltmacher wie er und er hat mit ihnen gearbeitet. Hat sie zum Herrn geführt wahrscheinlich während dieser Zeit und dann sind sie gemeinsam abgereist nach Ephesus. Paulus ist dann weitergereist und die beiden sind offensichtlich in Ephesus geblieben. Und wir sehen sie hier wieder in der Synagoge. Und ich bin sicher, auch sie haben den Juden Zeugnis gegeben dort. Ich mag das an Priscilla und Aquila. Die hatten nicht so die Einstellung, ah, wir sind weiter. Wir brauchen nicht mehr in die Synagoge kommen. Wir wissen schon mehr. Sie sind in die Synagoge gegangen. Nicht um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Und Ich hoffe, dass das auch ein Teil von unserer Motivation ist, warum wir heute Abend hier sind. Erster Grund ist natürlich der Herr, ihn zu treffen, ihn zu begegnen. Aber auch um den Geschwistern zu dienen. Nicht nur zu kommen, ich will bedient werden, sondern zu dienen, sich auszustrecken nach anderen. Und dann am Beten andere ermutigen, vielleicht ein Wort nur sagen. Und natürlich, wenn immer wir dienen, werden auch wir erfrischt. Das ist das Schöne daran. Und du und ich, wir können heute ein Aquila und eine Priscilla sein. Heute und morgen. Du wirst morgen Menschen begegnen, die weniger wissen als du. Die unter Anführungszeichen dümmer sind als du. Die nicht so viel über das Reich Gottes wissen, über Erlösung, über Jesus, über seine Vergebung, über seinen Weg. Und jeder hier kann morgen ein Aquila oder eine Priscilla sein. In der Arbeit, vielleicht mit Familienangehörigen, mit Freunden. Der Herr wird dir morgen eine Gelegenheit geben, wenn du sie wahrnimmst, ein Aquila oder eine Priscilla zu sein. Und Satan kommt und sagt uns, wer glaubst denn du, dass du bist? Der Billy Graham oder der Ulrich Barzani? Du bist nicht vorbereitet, du weißt nicht viel. Ja, das stimmt. Ja, ich weiß nicht viel, aber ich weiß ein bisschen mehr als irgendjemanden, den ich morgen treffen werde. Und ich kann das weitergeben, was ich weiß. Und der Herr will jeden von uns gebrauchen. Vers 27, als er aber nach Achaia reisen wollte, ins südliche Griechenland, schrieben die Brüder den Jüngern und ermahnten sie, ihn aufzunehmen. Dieser war, als er hinkam, den Glaubenden durch die Gnade sehr behilflich, denn kräftig widerlegte er die Juden öffentlich, indem er durch die Schriften bewies, dass Jesus der Christus sei. So machtvoll war das Auftreten vom Apollos, dass er seinen eigenen Fanclub gehabt hat, in der Gemeinde in Korinth. Die einen haben gesagt, wir gehören zu Apollos. Die anderen haben gesagt, wir gehören zu Paulus. Paulus hat ihnen geschrieben, wurscht. Einer hat gesät, einer hat begossen, aber der Herr gibt es Wachstum. Es war die Gnade Gottes, lesen wir hier. Vers 19. Es geschah aber, während Apollos in Korinth war, die beiden haben sich so schön abgewechselt, dass Paulus, nachdem er die höher gelegenen Gegenden durchzogen hatte, nach Ephesus kam. Und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Ha, interessant. Paulus hat eine Gruppe von Gläubigen getroffen. Aber irgendwie hat er so das Gefühl gehabt, dass etwas nicht ganz stimmt, dass etwas nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Dass etwas fehlt, dass die Leute vielleicht trocken waren, stumpf vielleicht, ein bisschen fehlende Begeisterung. Vielleicht war ihr Lebensstil nicht so ein Zeugnis. Vielleicht waren sie kraftlos und ich denke, viele von uns kennen solche Christen oder Gemeinden, die trocken sind wie Knäckebrot. Und wenn wir ehrlich sind, manchmal sind wir trocken. Und diese Frage, die der Paulus den Jüngern in Ephesus gestellt hat, ist eine sehr relevante Frage, eine sehr wichtige Frage auch für uns. Und wir sollten sie alle klar mit Ja beantworten können. So klar wie die Frage, bist du ein Christ? Kennst du Jesus persönlich? Bist du wiedergeboren? Wir sollten genauso klar und mit Zuversicht auf diese Frage antworten können. Frag dich heute selbst. Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig geworden bist? Nachdem du gläubig geworden bist? Moment, ich habe gedacht, wir empfangen den Heiligen Geist bei der neuen Geburt, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen. Ja, das stimmt, da kommt der Heilige Geist in uns. Johannes 14. Sagt Jesus zu den Jüngern, der Beistand, den ich senden werde, er ist bei euch und er wird in euch sein. Und das passiert, wenn wir unser Herz für Jesus öffnen. Kommt der Heilige Geist in uns und der dreieinige Gott wohnt durch die Mittlerschaft des Heiligen Geistes in unserem Herzen. Im Römerbrief im 8. Kapitel sagt der Paulus, wenn jemand Christi Geist nicht hat, dann ist er nicht sein. Dann bist du kein Christ, wenn du den Geist Gottes nicht hast. Der Heilige Geist in dir. Bei der neuen Geburt kommt der Heilige Geist in dich und du hast den Heiligen Geist in dir. Jüngern ist das passiert im Johannesevangelium im 20. Kapitel, als Jesus sie angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist. Aber dann hat Jesus gesagt, wartet in Jerusalem auf die Verheißung des Vaters. Apostelgeschichte 1,8, ihr werdet Kraft empfangen, Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Eine andere Erfahrung, eine weitere Erfahrung mit dem Heiligen Geist. Und es ist passiert zu Pfingsten. Manche nennen das die Taufe im Heiligen Geist und das ist ein ganz gutes Wort. Taufe heißt nicht mehr als hineingetaucht werden. Hineingetaucht werden in den Heiligen Geist. Also du hast den Heiligen Geist, wenn du wiedergeboren bist, hast du den Heiligen Geist in dir. Die Frage ist, hat der Heilige Geist dich? Bist du in dem Heiligen Geist? Und dieses in, bei, auf, es drückt nur verschiedene Arten der Beziehung aus mit dem Heiligen Geist, zur Person des Heiligen Geistes. Verschiedene Erfahrungen mit ihm. Aber es gibt diese weitere Erfahrung nach der Wiedergeburt, der Taufe im Heiligen Geist oder der Zurüstung durch den Heiligen Geist, wo wir gekräftigt werden, wo wir überfließen mit seinem Leben. Und wir brauchen das. Wir brauchen das so dringend wie die Neugeburt für unser christliches Leben. Wir können nicht aus eigener Kraft Zeugen sein oder ein Leben leben, das Gott ehrt. Das schafft man nicht. Jesus, bevor er seinen Dienst begonnen hat, als er getauft worden ist, ist der Heilige Geist in Form einer Taube auf ihn gekommen. Ich glaube, das ist uns zu einem Zeichen passiert. Wir können nicht dienen aus eigener Kraft. Wir brauchen Gottes Geist. Und Jesus hat gedient aus der Kraft des Heiligen Geistes. Es ist möglich, dass ich gerettet bin, dass ich den Herrn lieb, aber dass ich trotzdem kraftlos bin. Und trocken und lahm und uneffektiv. Deswegen ist es eine sehr wichtige Frage. Ist es deine Erfahrung, diese Kräftigung, diese Zurüstung, diese Erfrischung durch die Person des Heiligen Geistes? Hast du den Heiligen Geist empfangen, nachdem du gläubig geworden bist? Ich denke, idealerweise passiert es bei der Wiedergeburt. Dass wir von neuem geboren werden, der Heilige Geist kommt in uns und wir öffnen uns gleichzeitig für diese Erfrischung von ihm, für diese Zurüstung von ihm. Aber manche wissen das gar nicht, dass es diese Erfahrung gibt mit dem Heiligen Geist. Manche strecken sich zu dem Zeitpunkt nicht aus. Erwarten nicht und empfangen den Heiligen Geist nicht in dieser Art und Weise. Und hier kommen viele Jahre später drauf. Ach, ich bin trocken, ich brauche Erfrischung vom Herrn. Ich brauche diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist, wo er überfließt. Diese Kräftigung. Und die gute Nachricht ist, der Heilige Geist ist da. Der Heilige Geist ist verfügbar für uns. Wir müssen nicht mehr warten, wie die Jünger zu Pfingsten gewartet haben. Er ist ausgegossen, er ist da. Und du kannst diese zweite Erfahrung mit dem Heiligen Geist haben. Heute, jetzt. Und dann eine dritte und eine vierte und eine hundertste und eine tausendste. Jeden Tag. Wir brauchen das. Die Leute fragen immer wieder, warum tut der Herr nicht mehr in meinem Leben? Oder Gott, wo bist du? Und Gott schaut auf uns und sagt, wo bist du? Er wartet auf mich und auf dich. In Hesekiel 22 sehen wir, wo der Herr sagt, ich suche nach einem Fürbitter, der in den Riss tritt für das Land, damit ich das Land nicht verheeren muss. Aber ich habe niemanden gefunden. Der Herr hat auf einen Menschen gewartet. Im 2. Mose 24, nachdem das Volk dieses goldene Kalb gemacht hat und es angebetet hat, und da tritt Mose ein, macht Fürbitte für das Volk, und das heißt, der Herr, es hat den Herrn gereut und er hat das Volk nicht vernichtet. Barmherzigkeit gezeigt. Und so der Herr möchte mit uns zusammenarbeiten, als Menschen. Ohne ihm kann ich nichts tun. Johannes 15. Ohne ihm kann ich nichts tun. Aber ohne mich wird er nichts tun. Der Herr wartet auf einen Mann, auf eine Frau als Partner. um mit ihm zu werden. Er muss es nicht tun, aber er hat gewählt, mit uns zusammenzuarbeiten, uns teilhaben zu lassen an seinem Werk. Und ich glaube, wenn wir mehr offen sind, wenn wir mehr verfügbar sind für ihn, wenn wir mehr hingegeben sind, dann werden wir mehr Wunder erleben. Der Herr wartet auf Männer und Frauen, die Partner sein wollen in seinem Werk. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Auch wir, um diese Taufe im Heiligen Geist zu empfangen, müssen unsere Hand ausstrecken. Wie der Noah, nachdem die Sintflut gekommen ist. Und am Ende der Sintflut, wo er die Taube fliegen lässt. Und die Taube hat keinen Platz gefunden, zuerst, wo sie sich hinsetzen kann, und ist wieder zurückgekommen und ist da herumgekreist da oben. Und Noah hat seine Hand ausgestreckt und hat Taube hereingeholt. Genau das müssen wir tun. Unsere Hand ausstrecken, um zu empfangen. Das ist unsere Hand, mit der wir empfangen, das ist Glaube. Glaube ist immer die ausgestreckte Hand, mit der wir vom Herrn empfangen. Wir müssen sagen, Herr, ich brauche das, ich empfange im Glauben auf dein Wort, im Glauben auf deine Verheißung, diese Gabe, diese Zurüstung, diese Dynamik des Heiligen Geistes, diese Art der Beziehung mit dem Heiligen Geist, diese Partnerschaft mit dir, mit dem Heiligen Geist in meinem Leben. Und ich erwarte mir, dass du mir den Heiligen Geist gibst. Und ich handle danach im Vertrauen auf dich. Und wirklich, wir können das jeden Tag tun. Und jeden Tag im Vertrauen. Es gibt eigentlich nur zwei Arten, wie wir leben können. Tag für Tag und wahrscheinlich viel mehr als Tag für Tag, Moment für Moment. Wir können entweder auf mich selbst schauen, ich kann auf mich selbst vertrauen, auf meine Ressourcen und versuchen, ein guter Mensch zu sein. Und ich werde versagen. Wir alle wissen das. Die Bibel nennt es im Fleisch leben. Auf uns selbst vertrauen, auf unsere Ressourcen. Und ich glaube, es ist oft nicht so sehr, dass wir nicht wissen, was der Wille des Herrn ist oder was wir tun sollen. Wir wissen das meistens, aber das Frustrierende ist, wir haben nicht die Kraft, das zu tun. Das ist unser Problem. Und das Schöne ist, der Herr erwartet nicht, dass wir es in eigener Kraft tun. Also wir können entweder auf uns schauen oder wir können auf ihn schauen und auf ihn vertrauen und alles von ihm erwarten. Uns von ihm zurüsten lassen, von ihm kräftigen lassen. Und dann Schritte im Glauben tun, im Vertrauen auf den Beistand des Heiligen Geistes. Nicht auf mich selbst, sondern auf den Heiligen Geist. Und wirklich, das ist die einzige Art, wie wir leben können, im Geist. Die einzige Art, wie wir Kraft haben, wie ich Kraft habe, gegen meinen eigenen Willen, gegen meine selbstsüchtigen Wünsche zu handeln, gegen meine Gefühle zu handeln. Wie Jesus sagte, mir selbst zu sterben und ihm nachzufolgen. Das kann man nicht aus eigener Kraft. Nur durch den Heiligen Geist. Und dann können wir sein Werkzeug sein. Die Bibel nennt das im Geist leben. Wir brauchen den Heiligen Geist jeden Tag. Ich habe für mich herausgefunden, jeden Moment. Ein Tag ist viel zu lange. Das drücke ich nicht durch. Moment für Moment auf ihn vertrauen. Um seinen Beistand bitten und offen sein für ihn. Und so, wenn du dich trocken, wenn du dich kraftlos fühlst, vielleicht weißt du, dass du noch nie diese Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht hast. Diese Erfahrung der Zurüstung, wo der Heilige Geist auf dich kommt. Oder vielleicht ist es schon lange her, dass du diese Erfahrung gemacht hast und dass du dich ihm ausgeliefert hast in dieser Art und von ihm empfangen hast. Und der Heilige Geist ist da. Wir können jetzt beten. Jetzt empfangen von ihm. Müssen wir im Glauben unsere Hand ausstrecken. Sagen, ja Herr, ich will das. Ich empfange es im Glauben. Ich strecke mich aus danach. Und der Vater wird es geben. Jesus hat gesagt, unsere weltlichen Väter wissen uns gute Dinge zu geben. Wie viel mehr wird der Vater uns den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten. So, lasst uns jetzt beten dafür. wirklich unser Herz aufmachen. Uns ausstrecken im Glauben. Nach dieser Erfrischung, nach dieser Füllung mit dem Heiligen Geist, nach dieser Zurüstung. Lass uns im Moment Zeit nehmen und den Herrn suchen und uns nach ihm ausstrecken. Vater, wir bitten jetzt im Namen Jesu für alle von uns. Wir bitten um deinen Heiligen Geist. Um diese Stärkung, diese Kräftigung. Diese besondere Art der Beziehung, wo wir nicht mehr aus eigener Kraft leben, sondern aus deiner Kraft, Herr. Ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist. Füll uns, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Tauf uns hinein in deinen Heiligen Geist. Und Herr, wir wollen uns erwarten, dass du Wort hältst, dass du zu deiner Verheißung stehst. Und wir empfangen jetzt im Glauben und danken dir, Herr, für das, was du in unserem Herzen tust, dass du uns zurüstest, Herr. Danke, Jesus. Danke, Herr, ich will dich erfrischen uns. Gib uns Kraft, Herr. Kraft zum Leben, Herr, du weißt, wir schaffen es nicht allein. Mach uns zu Zeugen, Herr. Wir danken dir, Vater, für diese gute Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken dir dafür, Herr, in Jesu Namen. Paulus trifft diese Jünger. Merkt, es fehlt ihnen etwas. Und er sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie sprachen zu ihm, sie haben nicht einmal gehört, ob der Heilige Geist überhaupt da ist. Ha. Interessant, Jesus hat den Jüngern aufgetragen, geht in alle Welt, macht die Leute zu meinen Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wie kommt es, dass sie noch nicht gehört haben vom Heiligen Geist? Und er sprach, worauf seid ihr denn getauft worden? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist dann Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich auf den Namen des Herrn Jesus taufen. Paulus hat herausgefunden, dass diese Jünger jetzt so weit waren geistlich, wie er angenommen hatte. Und er gibt ihnen ein größeres Verständnis, ein vollständigeres Verständnis über Jesus, über die Erlösung, über sein Werk für uns. Und sie haben ihm zugehört, haben es offensichtlich angenommen und er hat sie getauft. Vers 6, und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Sprachen und Weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Vers 8. Er ging aber in die Synagoge und sprach freimütig 3 Monate lang, indem er sich unterredete und sie von den Dingen des Reiches Gottes überzeugte. Paulus hat sein Versprechen gehalten, was er ihnen im Kapitel 18 gegeben hat, im Vers 21, diesen Juden in Ephesus. Und er ist zurückgekommen in die Synagoge und hat sich 3 Monate lang mit ihnen unterredet. Ich liebe das, ich mag das, wie viel Zeit der Paulus sich nimmt für diese Juden, um diese Juden zu erreichen. Das ist wirklich ein Vorbild. Ich denke an den Francis Schaeffer, von dem wird berichtet, dass der sich Stunden Zeit genommen hat, um mit Leuten spazieren zu gehen und Leuten zuzuhören und mit ihnen zu reden. Leuten, die viele Christen abgeschrieben haben, die Intellektuellen, die so komisch drauf waren. Aber er hat sich Zeit genommen, wirklich denen zuzuhören und auf sie einzugehen und hat sehr viele von diesen Menschen erreicht. Ich glaube, oft sind wir, wenn wir evangelisieren, zu instant. Wir predigen unser Sattel runter und wenn die Leute sich nicht gleich bekehren, dann schreiben wir sie ab und sagen, ja, die waren nicht offen für den Herrn. Ich glaube nicht, dass es unbedingt so ist. Ich glaube, es gibt viel mehr Leute, die offen sind. Wir müssen nur mehr auf sie eingehen. Und der Paulus ist ja wirklich ein Vorbild für mich. Vers 9. Als aber einige sich verhärteten und nicht glaubten und vor der Menge schlecht redeten von dem Weg, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab und unterredete sich täglich in der Schule des Tyrannus. Dies aber geschah 2 Jahre lang, so dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Die Gläubigen abgesondert von den Ungläubigen. Auch etwas, was wir lernen können hier. Man kann ein altes System nicht reformieren. Es funktioniert nicht. Jesus hat gesagt, neuer Wein gehört in neue Weinschläuche. Und wer immer probiert hat, einen alten Schlauch zu reformieren, der weiß, wie frustrierend das ist. Ich weiß es. Er hat die Gläubigen abgesondert von den Ungläubigen. Und das ist gut so. Wir brauchen diese Gemeinschaft unter Gläubigen. Und 2 Jahre lang hat er sie täglich unterrichtet in der Schule des Tyrannus. Der Tyrannus war ein Philosoph dort in Ephesus und hat seine eigene Schule gehabt. Die Leute in Ephesus haben gearbeitet von 7 bis 11 Uhr. Dann gab es Siesta, Mittagspause von 11 bis 4, weil es sehr heiß war. Und dann haben sie weitergearbeitet von 7 bis, von 4 bis 10, 11 Uhr nachts. Und der Tyrannus hat seine Schule zugesperrt. Oder hat keinen Unterricht gehabt von 11 bis 4. Und der Paulus hat es genutzt und hat sich dort getroffen mit seinen Jüngern täglich. Hat wahrscheinlich gearbeitet von 7 bis 11. Zelte gemacht, um seinen Dienst zu erhalten, um sich zu unterstützen. Und dann hat er sich mit den Jüngern unterredet, hat sie gelehrt. 5 Stunden lang. Und dann hat er wieder gearbeitet bis 10, 11 Uhr abends. Und das Resultat war davon, dass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als Griechen, das Wort des Herrn hörten. Wir sind in der Offenbarung in Kapitel 2 und 3. Die Briefe an die Gemeinden in dieser Umgebung, die zeugen davon, von diesem machtvollen Dienst des Paulus. Auch was wir lernen können. Paulus hat nicht diese Kurzeinsätze gemacht und dann waren plötzlich alle weg. Er war 2 Jahre lang dort und hat die Jünger gelehrt. Ich glaube, wir machen da oft einen Fehler, wenn wir eine Woche irgendwohin evangelisieren gehen und dann lassen wir die neuen Gläubigen im Nix hängen. Und oft kommen dann irgendwelche Sekten und ziehen diese neuen Gläubigen dann ab und ihnen geht es nachher schlimmer als vorher. Und oft, in Russland ist das oft passiert, zum Beispiel. Also es ist immer gut, wenn wer zurückbleibt, um die Jünger zu lehren. Und sie stark werden im Wort. Vers 11. Und ungewöhnliche Wunderwerke tat Gott durch die Hände des Paulus, sodass man sogar Schweißtücher oder Schurze von seinem Leib weg auf die Kranken legten und Krankheiten von ihnen wichen und die bösen Geister ausfuhren. Schurze sind ja die Schürzen, die wir in der Küche anhaben. Das waren Arbeitsschürze, waren aus Leder. Seine Arbeit als Zeltmacher. Warum sind Leute geheilt worden? Weil sie ihm Schweißtücher aufgelegt haben. Oder warum sind Dämonen ausgefahren, wenn jemand einen Schurz von Paulus berührt hat? War da irgendwas Magisches an diesen Dingen? Nein. Es hat nichts mit diesen Dingen zu tun gehabt. Sie waren einfach ein Kontaktpunkt, wo sie ihren Glauben aktiviert haben. Wir haben oft das Problem, nicht so sehr, dass wir nicht glauben, dass der Herr wirken kann oder heilen kann. Wir glauben, der Herr kann wirken, der Herr kann heilen. Das Problem, was wir manchmal haben, ist, dass wir nicht so glauben, dass der Herr in meiner Situation, in meinem Problem wirken will oder heilen wird. Und da ist unser Glaube nicht aktiv. Und manchmal kann es helfen, wenn sowas Greifbares da ist, um den Glauben freizusetzen. Die ganze Praxis von den Händen auflegen ist nichts anderes als das. Es ist nichts Magisches an unseren Händen. Der Herr kann wirken ohne unseren Händen. Es ist ein Kontaktpunkt. Die Menschen die Hände auflegen und ihr Glaube wird aktiv und sie sagen, ich glaube, dass ich den Heiligen Geist empfange, wenn wir jetzt gemeinsam beten und ich glaube, dass der Herr mich jetzt berühren wird, dass der Herr heilen wird, dass er wirken wird. Beispiel in der Schrift ist die Frau mit dem Blutfluss, die gesagt hat, ah, wenn ich nur den Zipfel seines Gewandes berühren kann, das Gewand von Jesus, dann werde ich geheilt werden. Sie hat sich durchgeboxt, durch die Volksmenge den Zipfel berührt und Jesus hat gespürt, wie eine Kraft von ihm ausgeht. Hat gesagt, wer hat mich berührt? Petrus hat gesagt, Herr, was soll das? Die Leute drängen sich um dich. Jetzt fragst du, wer hat mich berührt? Und die Frau hat im Glauben Jesus berührt. Und sie ist geheilt worden. Jesus hat reagiert auf ihren Glauben. Glaube an ihn, nicht an den Gegenstand. Es war nicht das Gewand von Jesus. Es sind nicht unsere Hände, es sind nicht die Schweißtücher von Paulus, es ist der Herr, der wirkt. Wir sehen aber noch etwas weiteres an diesen Schweißtüchern. Ich glaube, diese Verletzten, die Kranken, die gefangenen Menschen haben noch etwas anderes gesehen in diesen Schweißtüchern, in diesen Schürzen von Paulus. Paulus hat gearbeitet. Seine ganze Freizeit, statt Siesta zu machen wie alle anderen, hat er sich getroffen mit den Jüngern und hat sie gelehrt. Hat denen gedient und dann hat er weitergearbeitet. Er war nicht da, um was zu bekommen. Paulus war nicht da, um die Leute auszunehmen. Sondern er war da, um den Leuten zu dienen. Und war um sie besorgt, hat sie geliebt. Und diese Schweißtücher, diese Schürze waren ein praktischer Beweis seiner Liebe für diese Leute. Die Leute haben seine Liebe gesehen, praktisch. Auch wir sind von Menschen umgeben, die deprimiert sind, die verletzt sind, entmutigt, gefangen, verloren, in der Familie, in der Arbeit, mit Freunden. Und auch denen kann geholfen werden, wenn wir gewillt sind, sie praktisch zu lieben. Das kann Wunder tun. Können wir Wunder erleben, wenn wir praktisch lieben, vielleicht einen Telefonanruf oder den Rasen mähen für den Nachbarn oder Zeit mit jemandem verbringen, der einsam ist, jemanden zum Essen einladen, einkaufen gehen, die Waschmaschine reparieren, was immer unsere Gaben sind, die Gott uns geschenkt hat. Und wenn wir praktisch zeigen, dass wir sie lieben, die Liebe Gottes weitergeben, dann entwickeln diese Menschen Glauben an den Herrn. Weil du sie geliebt hast, weil du Zeit, weil du Energie für sie geopfert hast. Und dann wirst du sehen, wie Wunder geschehen, wenn wir einfach Menschen praktisch lieben. Wenn wir unsere Augen von uns selbst wegrichten, von unseren Problemen, unseren Versuchungen, unseren Schmerzen, unseren Schwierigkeiten und sagen, Herr, wen willst du heute berühren? Durch mich. In wen kann ich meine Energie investieren heute? Statt zu sagen, niemand liebt mich, selbst mit Leid zu verfallen und zu sagen, wen kann ich lieben? Ein Werkzeug seiner Liebe. Ja, das ist wirklich das Beste, was wir tun können, wenn es uns schlecht geht. Joni Erickson, als sie in Wien war, habe ich sie gehört und sie hat darüber gesprochen, das ist die Frau, die gelähmt ist, bis da oben hin, kann gerade den Kopf bewegen. Sie hat gesagt, wenn es dir schlecht geht, dann such dir jemanden, dem es noch schlechter geht. Und fang an, diese Person zu dienen und auch dir wird es besser gehen. Übrigens, sag niemals, niemand liebt mich. Es gibt jemanden, der dich liebt. Jemanden, der dich ganz praktisch liebt, der geschwitzt hat für dich. Zurück in den Garten von Gethsemane. Schau an, was Jesus für dich getan hat. Wo er gerungen hat im Garten, wo er geschwitzt hat und sein Schweiß ist zu Blut geworden. Wo er gesagt hat, dein Wille geschehe, Vater. Wo er sich entschlossen hat, ins Kreuz zu gehen für dich. Für all deine Fehler, deine Unzulänglichkeiten, deine Sünden zu bezahlen. So sehr hat er dich geliebt. Und wirklich, Jesus ist die Antwort auf all unsere Probleme. Deswegen ist das Abendmahl so wichtig, dass wir kommen und nachdenken, ansehen, was Jesus für uns getan hat. Jesus ist die Antwort für alle unsere Probleme, für all unsere Schmerzen, all unsere Situationen. wie diese Frau, wenn wir kommen und Jesus anrühren, wenn wir seine Liebe sehen, dann wird es mein Vertrauen an ihm entfachen und dann weicht alle Depression und alle Verzweiflung und alle Hoffnungslosigkeit. Dann können wir rausgehen und andere lieben, so wie er uns liebt. Nehmen wir uns das vor für die nächste Woche. Frage, wann war das letzte Mal, wo du jemanden wirklich praktisch geliebt hast und gesagt hast, ich möchte die Liebe Jesu heute weitergeben. Und wie gesagt, jeder von uns kann eine Priscilla oder ein Aquila sein, morgen. Es werden Menschen da sein, denen wir dienen können. Puh, gehen wir mal im Eilzugtempo durch das Kapitel. Es kann sich nur mehr um Stunden handeln. Aber wir machen das Kapitel 19 noch fertig heute. Ein bisschen schneller jetzt. Vers 13. Aber auch einige von den umherziehenden jüdischen Beschwörern unternahmen es, über die, welche böse Geister hatten, den Namen des Herrn Jesus anzurufen. Mal beim Anrufen. Indem sie sagten, ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Die Leute haben nicht an Jesus geglaubt, die Leute haben Jesus nicht geliebt, die haben seinen Namen einfach als Formel verwendet. Und das funktioniert nie. Vers 14. Es waren aber 7 Söhne eines jüdischen Hohenpriesters Kevas, die dies taten. Der böse Geist aber antwortete und sprach zu ihnen, Jesus kenne ich und von Paulus weiß ich, aber ihr, wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, sprang auf sie los und bezwang sie miteinander und überwältigte sie, sodass sie nackt und verwundet aus jenem Haus flohen. Wie peinlich, ja. Dies aber wurde allen bekannt. Ist wirklich peinlich. Sowohl Juden als auch Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle. Und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Es funktioniert nicht, wenn wir Jesus als Formel verwenden. Wenn wir Programme oder vielleicht einen Dienst oder die Erfahrung, die geistliche Erfahrung von jemand anderem kopieren, dann werden wir frustriert zurückbleiben und nackt und es wird uns peinlich sein. Aber wenn du fruchtbar sein willst für Jesus, dann ahme nicht andere Leute nach, andere Dienste, andere Programme, sondern such den Herrn persönlich. Verbring Zeit mit ihm persönlich und hör von ihm, dass ihn in dir wirkt. Vers 17, dies aber wurde allen bekannt, sowohl Juden als Griechen, die zu Ephesus wohnten, und Furcht fiel auf sie alle und der Name des Herrn Jesus wurde erhoben. Viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Viele aber von denen, die vorwitzige Künste getrieben hatten, also auch so okkulte Heinister, trugen die Bücher zusammen und verbrannten sie vor allen, und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Das ist der Jahreslohn von 150 Männern. Ganz schön viel. So wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich kräftig. Das wahre Buße, wahre Bekehrung. Wir sehen veränderte Leben. Das ist immer, wenn der Herr wirkt. Glaube ohne Werke ist ein Tod, sagt uns Jakobus. Vers 20, so wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. Wann ist das Wort Gottes mit Macht gewachsen? Als sie ihren Schrott verbrannt haben. Und oft, wenn wir ausgebrannt sind mit Bibelstunden oder Gebet, wenn wir keinen Appetit haben nach dem Wort oder lethargisch sind oder kein Interesse daran haben, dann ist es meistens, weil Schrott ist in unserem Leben. Und es muss nicht unbedingt Sünde sein. Einfach Zeugs, was wir angesammelt haben. Schrott halt. Fast Food. Wir können den Herrn fragen, wenn es der Fall ist. Herr, was ist das? Und der Herr ist immer treu, uns die Dinge zu zeigen. Und dann können wir sie loswerden. Einfach sagen, Herr, ich habe genug von dem Schweinefraß, von dem Fastfood. Ich will zurück an die Tafel des Herrn. Als sie ihren Schrott verbrannt haben, wuchs das Wort des Herrn mit Macht und erwies sich als kräftig. So ist auch in unserem Leben. Vers 21, als dies aber beendet war, nahm sich Paulus im Geist vor, nachdem er Mazedonien und Achaia, südliche Griechenland, durchzogen habe, nach Jerusalem zu reisen und sprach, nachdem ich dort gewesen bin, muss ich auch Rom sehen. Das war nicht zum Sightseeing. Er wollte den Jüngern dort dienen, Frucht bringen für den Herrn. Er sandte aber zwei von denen, die ihm halfen, Timotheus und Erastus, nach Mazedonien, und er selbst verweilte eine Zeit lang in Asien. Es entstand aber um jene Zeit ein nicht geringer Aufruhr betreffs des Weges, denn einer mit Namen Timotheus, ein Silberschmied, der silberne Tempel der Artemis machte, verschaffte den Kunsthandwerkern nicht geringen Erwerb. Und nachdem er diese samt den damit beschäftigten Arbeitern versammelt hatte, sprach er, Männer, ihr wisst, dass aus diesem Erwerb unser Wohlstand kommt. Und ihr seht und hört, dass dieser Paulus nicht allein von Ephesus, sondern beinahe ganz Asien eine große Volksmenge überredet und abgewandt hat. Der sagt, dass keine Götter seien, dass das keine Götter seien, die mit Händen gemacht werden. Nicht allein aber ist für uns Gefahr, dass dieses Geschäft in Verruf kommt, sondern auch der Tempel der großen Göttin Artemis für nichts geachtet und auch ihre herrliche Größe, die ganz Asien und der Erdkreis verehrt, vernichtet wird. Herrliche Größe der Artemis. Dort in Ephesus gab es einen schwarzen Stein, ziemlich hässlich. Man nimmt an, ein Meteorit vom Himmel gefallen sind und die Leute haben gesagt, der Zeus oder der Jupiter haben die Artemis vom Himmel fallen lassen dort nach Ephesus. Das war, was sie in diesem Stein gesehen haben, die Fruchtbarkeitsgöttin Artemis. Das war wirklich so ein hässlicher Götze, eine Frau mit vielen Brüsten. Und dort in Ephesus war ein großer Tempel, war ein Zentrum dieses Artemis-Kults in Asien. Dieser Tempel war eins der sieben Weltwunder in der Antike. Der wurde ausgegraben, ein tolles Bauwerk. Viele Menschen sind angezogen worden von diesem Tempel. Und Timotheus und seine Freunde, die waren im Souvenirgeschäft. Die haben kleine Götzen gefertigt, kleine Tempel und haben das an die Leute verkauft. Wie man es heute sieht, bei den ganzen Wallfahrtsorten. Aber jetzt kommt Paulus und er predigt die frohe Botschaft und die Leute bekehren sich von diesem hässlichen Götzen zum lebendigen Gott. Und das Geschäft von diesen Kunsthandwerkern, das leidet drunter. Es wird uns berichtet, dass dasselbe passiert ist in Wales, Anfang des Jahrhunderts. Und eine große Erweckung war in Wales unter, wie hat er geheißen, Robert Murray McChain oder McCain. Wird berichtet, in den Jahren 1901 bis 1902 gab es in ganz Wales kein einziges Pub oder keine einzige Bar, die offen hatte. Und ist in alle bankrott gegangen. Und das war nicht deswegen, weil die Leute oder diese Prediger dagegen gepredigt haben, sondern einfach, weil die Leute das Interesse verloren haben. Und die Handwerker da waren nicht happy, weil ihr Geschäft zurückgegangen ist. Vers 28, als sie aber das hörten, wurden sie voll Wut, schrien und sagten, groß ist die Artemis der Epheser, und die Stadt geriet in Verwirrung. Und sie stürmten einmütig nach dem Theater und rissen die Mazedonier Gaius und Aristarchus, die Reisegefährten des Paulus, mit sich fort. An dieser Tempel wurde übrigens auch ausgegraben, oder dieses Theater. Hat 66 Sitzreihen gehabt und 24.000 Leute haben da reingepasst. Ich weiß nicht, ob das Theater voll war an diesem Tag hier in Ephesus. Aber ein ganz schöner Auflauf. Vers 30, als aber Paulus unter das Volk gehen wollte, ließen die Jünger es nicht zu. Paulus hat sich gedacht, hey, das ist eine tolle Gelegenheit zu predigen. Ich kenne den Paulus. Und auch einige von den Asiarchen, die seine Freunde waren, sandten zu ihm und baten ihn, sich nicht nach dem Theater zu begeben. Die einen nun schrien dies, die anderen jenes, denn die Versammlung war in Verwirrung und die meisten wussten nicht, weshalb sie zusammengekommen waren. Massenhysterie ist es meistens so. Ist noch heute so wie diesen Massenschlägereien und so. Keiner weiß warum, aber dabei sein ist alles. Aus der Volksmenge heraus verkündigte man den Alexander, den die Juden vorschlugen. Alexander aber winkte mit der Hand und wollte sich vor dem Volk verantworten. Das Christentum ist damals als jüdische Sekte gesehen worden. Und wie so oft sind die Juden für alles beschuldigt worden und die haben den Alexander vorgeschoben und der will sich jetzt rechtfertigen, will sagen, wir Juden haben nichts zu tun mit dem, was der Paulus hier macht und was er sagt. Als sie aber erkannten im Vers 34, dass er ein Jude war, erhob sich eine Stimme aus aller Mund und sie schrien etwa 2 Stunden lang, groß ist die Artemis der Epheser. 2 Stunden ist länger als ein Fußballspiel. Als aber die Stadtschreiber die Volksmenge beruhigt hatte, spricht er, Männer von Ephesus, welcher Mensch ist denn, der nicht wüsste, dass die Stadt der Epheser eine Tempelpflegerin der großen Artemis und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Da nun dies unbestreitbar ist, so geziemt es euch, ruhig zu sein und nichts Übereiltes zu tun. Denn ihr habt diese Männer hergeführt, die weder Tempelräuber sind, noch unsere Göttin lästern. Wenn nun Demetrius und die Kunsthandwerker mit ihm gegen jemand eine Sache haben, so werden Gerichtstage gehalten. Und es sind Statthalter da. Mögen sie einander verklagen. Wenn ihr aber wegen anderer Dinge ein Gesuch habt, so wird es in der gesetzlichen Versammlung erledigt werden. Denn wir sind auch in Gefahr, wegen des heutigen Aufruhrs angeklagt zu werden, da es keine Ursache gibt, weswegen wir uns über diesen Auflauf werden verantworten können. Die Römer, die waren sehr sensibel solchen Aufläufen gegenüber. Und als er dies gesagt hatte, entließ er die Versammlung. Nachdem aber der Tumult aufgehört hatte, rief Paulus die Jünger zu sich und ermahnte sie, und als er Abschied genommen hatte, ging er fort, um nach Mazedonien zu reisen. Lass uns beten. Herr, danke für dein Wort. Ich danke dir für diese vielen, vielen Prinzipien, die wir lernen dürfen aus deinem Wort. Ich möchte vor allem beten, Herr, dass du uns füllst mit deinem Heiligen Geist. Und dass du uns wirklich verstehen lässt, wie sehr du uns liebst. Wie viel du für uns getan hast, Jesus. Ich bitte dich, Herr, dass wir dich jeden Tag suchen. Und jeden Moment auf dich vertrauen. Uns dir ausliefern. Uns füllen lassen von dir, Herr, und stärken lassen und zurüsten lassen. Herr, dass wir rausgehen können und Zeugen sein können. Ich bitte dich, Herr, für diese Woche, stärk uns. Ich bitte für jeden Einzelnen. Und Herr, schick uns Menschen in unser Leben, denen wir von dir erzählen dürfen, denen wir Zeugnis geben dürfen. Füll uns, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Wir schaffen es nicht aus eigener Kraft. Wie dir echt, dass heute Abend keiner weggeht, der nicht erfrischt worden ist von dir und nicht gestärkt worden ist von dir. Lass uns jetzt empfangen, was du für uns hast. Wir beten dich an, Herr, für deine Güte und deine Gnade, für deine Vergebung in unserem Leben. Und dass du immer bei uns bist. Dass du uns nicht allein gelassen hast. Sondern dass du mit uns gehen willst und du unser Leben so was Schönes machen willst. Zum Zeugnis von dir. Für dich. Mach, dass andere Menschen deine Liebe spüren können, wenn sie uns begegnen. Darum bitten wir dich, Herr, dass du dieses Werk in unserem Herzen tust und durch uns tust. In Jesu Namen.
sein für mich.
Thank you.
Gnade mich umhüllt. Du Herr bist wunderschön.
Yeah.
heiligen Frühling zu empfangen macht und groß. Dass wir unser Leben für ihn leben. Dass wir alles für dich geben. Dass wir dich anbeten, Herr. Es gibt nichts anderes auf der Welt, was es wert wäre, dass wir es an die erste Stelle setzen in unserem Leben. Und wer bist du, Herr? Bete mich an, Herr, heute Abend als unseren Herrn und unseren Erlöser.
Schönstes Werk.